Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Hallo und willkommen zur neuen Folge des Igel Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Mein Name ist Markus Anhäuser. In dieser Folge widmen wir uns einem etwas abstrakten Thema, das aber durchaus Auswirkungen für jeden von uns haben kann. Es geht um die EU und die Entscheidung, welche Arzneimittel in Deutschland auf den Markt kommen und in welcher Höhe sie von den Krankenkassen bezahlt werden. Da geht es also um eine Menge Geld und Einfluss. Viel Spaß beim Zuhören. Damit ein neues, verschreibungspflichtiges Medikament in Deutschland verkauft werden darf und die Kosten von den Krankenkassen übernommen werden, muss der Hersteller zwei Hürden nehmen. Zuerst muss das Mittel zugelassen werden. Das heißt, eine Behörde, in den meisten Fällen die europäische EMA, die European Medicines Agency, überprüft die Wirksamkeit, die Sicherheit und die Qualität des neuen Mittels. Wenn das alles passt, ist das Mittel in den meisten Ländern Europas verfügbar. Auf diesen ersten europäischen Schritt folgt der zweite Schritt auf nationaler Ebene. Denn jedes Land kann doch mal für sich entscheiden, wie das Gesundheitssystem mit dem neuen Arzneimittel umgehen will. Der Hersteller muss also für jedes Land, in dem er sein Mittel vertreiben will, ein angepasstes Dossier einreichen, um zum Beispiel zu zeigen, dass der Nutzen des Mittels besser als die Standardtherapie ist. Der Nachweis dieses Zusatznutzens wird etwa in Deutschland verlangt. Das bedeutet also eine Menge Aufwand, nicht nur für die Pharmafirmen, sondern auch für die Institutionen, die diese Nutzenbewertungen durchführen. Deshalb kam man auf die Idee, das zu vereinfachen. Seit 2025 gibt es nun die sogenannte europäische Nutzenbewertung, die auch als EU-HTA bezeichnet wird. HTA steht für den englischen Begriff Health Technology Assessment. Eine europäische HTA. Das klingt erstmal so, als ob die Nutzenbewertungen, die bisher in den einzelnen Ländern durchgeführt werden, nicht mehr nötig sind. Und es klingt so, als ob ein Hersteller nur noch ein Dossier für alle Länder erstellt, das er einmal auf europäischer Ebene einreicht. Ob die EU-HTA aber tatsächlich das ganze Verfahren vereinfacht und jetzt nicht mehr die Länder selbst über die Erstattung, sondern die EU entscheidet, das sind so Fragen, die sich einem zwangsläufig aufdrängen. Für die Antworten habe ich jemanden in Köln besucht, der sich bestens damit auskennt, denn sein Institut erstellt die Nutzenbewertungen.
Mein Name ist Thomas Kaiser. Ich bin Institutsleiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, IQWiG in Köln. Sperriger Name für eine Institution, die wissenschaftliche Gutachten erstellt, die für die Versicherten im gesetzlichen Krankenversicherungssystem durchaus Auswirkungen haben können, auch im Auftrag des Gesundheitsministeriums erstellt werden können, aber hauptsächlich tatsächlich für die Fragen, welche Gesundheitsleistungen im Rahmen der gesetzlichen Versicherung erstattet oder auch nicht erstattet werden sollen.
Thomas Kaiser hat die Leitung des IQWiG 2023 von Jürgen Windeler übernommen, der nach mehr als 12 Jahren an der Spitze des Instituts in den Ruhestand wechselte. Kaiser hatte zuvor schon 19 Jahre am Institut gearbeitet, und zwar als Ressortleiter Arzneimittelbewertung, einem der wesentlichen Standbeine des IQWiG. Thomas Kaiser war ganz am Anfang ein paar Jahre Programmierer und hat dann Medizin studiert, nebenbei noch in der Pflege gearbeitet und dann mehr als 5 Jahre ganz praktisch in der Medizin, vor allem im Bereich Innere Medizin und Geriatrie. Er hat das Institut für evidenzbasierte Medizin mitbegründet, bevor er dann ab 2004 von Anfang an beim IQWiG dabei war.
Das eine ist, Programmieren und Zahlen sind sowas, was ich auch nach wie vor privat sehr schätze und mache und mir aber auch hilft in meinem jetzigen Beruf, aber auch diese tatsächlich praktische Tätigkeit und nicht nur im ärztlichen, sondern auch im pflegerischen Bereich mir auch jetzt noch für meine Tätigkeit viel bringt.
Das IQWiG ist eines der wichtigsten Institutionen in der EU, wenn es um Nutzenbewertungen geht, die im Englischen auch Health Technology Assessments genannt werden, kurz HTA.
Ein HTA fragt, ob eine Therapie besser ist als das, was bisher schon an therapeutischen Möglichkeiten da ist. Und wenn man den HTA-Begriff so versteht, wie er in der Vergangenheit genutzt wurde, dann wird zusätzlich noch gefragt, ist es auch ethisch, was man da macht? Ist es auch kosteneffektiv, was man da macht? Und das ist manchmal so ein bisschen so eine Unterscheidung zwischen HTA und Nutzenbewertung. Aber im Grunde genommen, also meine Perspektive darauf, so richtig zu gebrauchen, ist diese Unterscheidung nicht. Also ich weiß, dass das so die reine Lehre ist. HTA macht alle möglichen weiteren Aspekte noch. Aber im Grunde genommen muss man sich fragen, wenn ich eine neue Therapie bewerte, was sind wichtige Entscheidungsaspekte? Und das kann in einem einen Fall ein ethischer Entscheidungsaspekt sein und in einem anderen nicht. Und deswegen mache ich bei einer Bewertung zusätzlich eine ethische Bewertung oder ich mache sie eben nicht.
Man könnte es also so beschreiben. Der zentrale Bestandteil ist in der Regel die Nutzenbewertung, bei der es darum geht, was man aus Studien darüber weiß, ob eine Arznei oder Maßnahme besser oder schlechter ist als das, was schon vorhanden ist. Also zum Beispiel die Standardtherapie. Und dann gibt es aber noch darüber hinausgehende Fragen, bei denen andere Aspekte mit einbezogen werden.
Machen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen Aufgabenbereich, wo Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen können, wo wir dann entsprechende Berichte erstellen oder auch an externe Sachverständige geben, dass die dann im Namen des IQWiG erstellt werden. Und wir haben letztes Jahr eine Frage bekommen, da geht es darum, ist es sinnvoll, eine Alzheimer-Demenz frühzeitig zu erkennen, bevor irgendwelche Symptome auftreten? Und geht das überhaupt? Das ist zum einen erstmal eine wissenschaftliche Frage, nämlich dahingehend, ob es Tests, wie auch immer die geartet sind, das können ja Bluttests sein, das können auch welche Tests auch immer sein, gibt es überhaupt Tests, die das ausreichend zuverlässig ermöglichen? Ne? Also man macht einen Test, dann gibt es ein Ergebnis und zum Beispiel, ja, das Ergebnis ist in 95% der Fälle richtig. Nur um das mal so als Beispiel zu machen, ne? Das könnte ja sein. Dann heißt das noch nicht, dass es sinnvoll ist, diesen Test durchweg zu bezahlen. Das kann verschiedene Aspekte haben. Das kann zum einen sein, dass dieser Test unglaublich teuer ist und deswegen das Budget der Krankenversicherung deutlich sprengen würde und andere Leistungen nicht mehr finanzierbar macht. Das ist also eher so eine Kostenbetrachtung an der Stelle, Kosten-Nutzen-Betrachtung. Es kann aber auch sein, dass man aus ethischen Gesichtspunkten sagt, solange wir keine Therapien haben, die dann wirklich das verhindern können, dass man in eine Alzheimer-Demenz übergeht, ist es ethisch schwierig, ich will jetzt nicht sagen unmöglich, aber ethisch schwierig, einen solchen Test allgemein zur Verfügung zu stellen. Mindestens müsste man eine entsprechende Zusatzinformation bereitstellen, die das einordnet. Das ist so ein typisches Beispiel, wo es Sinn macht, eine ethische Betrachtung zu ergänzen.
Das IQWiG erstellt solche HTAs also, wenn Bürgerinnen und Bürger für das Projekt Themencheck Medizin bestimmte Fragen stellen. Darüber hinaus werden HTAs aber vor allem für zwei Institutionen erstellt.
Ich nehme jetzt mal nicht den Begriff HTA zu spezifisch, sondern ich nehme jetzt mal den Begriff der Nutzenbewertung plus minus ergänzender Aspekte. Dann haben wir zwei prinzipielle Auftraggeber. Das ist eben der gemeinsame Bundesausschuss, der uns zu Arzneimitteln, Diagnoseverfahren, chirurgischen Verfahren, was auch immer beauftragen kann. Und das ist aber auch das Gesundheitsministerium, das uns ebenfalls beauftragen kann mit Fragestellungen. Wir haben zuletzt zum Beispiel eine Fragestellung vom Gesundheitsministerium bekommen, dass zu der Erkrankung ME/CFS, also Menschen, die in eine sehr schwierige Situation, vermutlich aufgrund einer Viruserkrankung gekommen sind, einer zurückliegenden, also in einer schwierigen Situation sind, weil sie sehr müde sind, sehr Antriebs auch Schwierigkeiten haben, überhaupt noch Dinge zu erledigen, teilweise auch komplett bettlägerig sind, dort eine Beschreibung dessen zu machen, was man so an Studien zu Therapien an der Stelle hat und daraus auch abzuleiten, was man möglicherweise für Forschungsthemen dann auch hätte. Das ist so ein Thema. Oder wir haben vom Gesundheitsministerium auch bekommen eine Fragestellung, wie man Menschen, die nicht zu Gesundheitsuntersuchungen derzeit gehen, wie man sie möglicherweise besser erreichen kann. Also was sind Maßnahmen jenseits dessen, dass es so Massenmails oder Massenzusendungen gibt, wie man sie möglicherweise erreichen kann?
An dem Beispiel sieht man schon, dass das Themenspektrum für solche HTAs und erweiterte Nutzenbewertungen weit über Medikamente hinausgeht. Aber das Hauptgeschäft sind natürlich die Nutzenbewertungen der Arzneimittel. Mit der Zulassung auf europäischer Ebene und der Nutzenbewertung in jedem Land für sich. Aber genau das wird sich jetzt Schritt für Schritt ändern. Seit letztem Jahr gibt es nicht mehr nur die Zulassung auf europäischer Ebene, sondern auch die Nutzenbewertung. Die Health Technology Assessments, die sich dann kurz EU-HTAs nennen. Was 2025 begann, hatte einen ziemlich langen Vorlauf.
Ja, das ist auch sehr interessant, ein sehr langer Weg. Ne? Den gibt es schon ungefähr, der ist seit 20 Jahren jetzt ungefähr bestritten. Also kurz nachdem das, aber so ungefähr in dem Zeitraum fing das an mit, das waren so Projekte, die auf europäischer Ebene die Zusammenarbeit solcher Institutionen, wie es das IQWiG gibt, eben auch in anderen europäischen Ländern gefördert hat, sogenannte Joint Action Projekte. Da hat man erstmal in loser Zusammenarbeit überlegt, wie kann man denn gegebenenfalls sowas gemeinsam machen, wie machen wir das derzeit, wie können wir voneinander lernen. Und dann gab es so Joint Action 1, 2 und 3, das wurde dann immer intensiver und immer detaillierter. Und irgendwann, und ich sage jetzt auch mal nachvollziehbarerweise, hat man sich natürlich überlegt, wenn ähnlich gearbeitet wird und auf die gleichen Daten von verschiedenen Organisationen geschaut wird, wie kann man vielleicht ein System schaffen, dass diese Doppel- und Mehrfacharbeit reduziert wird, und hat sich deswegen gedacht, und das war ja bei der Entwicklung der Zulassung zum Beispiel für Arzneimittel nicht anders, da gab es auch nationale Zulassungen und wurde dann irgendwann zentralisiert, hat man sich eben überlegt, ja, wollen wir nicht eine europäische Bewertung machen? Und nach diesem langen Zeitraum ist das dann irgendwann gelungen, 2020, 2021 dann mit der Regulierung verabschiedet und ist jetzt auch dann in Kraft getreten.
Da wir uns in Europa und der EU befinden, gibt es dabei natürlich ganz besondere Herausforderungen. Was sich bei der europäischen Zulassung noch ganz gut in einer Frage zusammenfassen lässt, nützt das Mittel mehr als es schadet, reicht für die europäische Nutzenbewertung bei weitem nicht aus, denn die EU hat eben viele Mitglieder und damit eine Menge Perspektiven.
Wenn wir auf eine Nutzenbewertung schauen für Deutschland, ich habe ja eben erwähnt, dann guckt man, ist das eigentlich das, was jetzt neu da ist, besser als das, was vorher schon da war? Und dadurch, dass sich das in den Ländern so unterscheidet in Europa, wir haben nämlich eine ganz andere Versorgungslandschaft, zum Beispiel mit neuen Arzneimitteln in Deutschland im Vergleich zu osteuropäischen Ländern, haben wir in der europäischen Bewertung, in der europäischen Nutzenbewertung EU-ATA nicht nur eine Frage, sondern wir haben mehrere Fragen. Wir haben nämlich die Frage, ist das neue Arzneimittel besser als das, was in Deutschland da ist? Ist das neue Arzneimittel besser als das, was in Frankreich da ist? Ist das neue Arzneimittel besser als das, was in Ungarn da ist? Ist das neue Arzneimittel besser als das, was in Italien da ist? Und so weiter und so weiter. Und natürlich gibt es jetzt die Anforderung, auch bei der europäischen Bewertung nicht 27 Fragen entstehen zu lassen, sondern zu gucken, wo gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Ländern. Aber das ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Diese europäische Bewertung, ja, die soll den Aufwand verringern und das macht auch Sinn, aber es wird nicht wie bei der Zulassung nur so eine einzelne Frage geben, sondern es wird eben so mehrere Fragen beantworten müssen. Das sehen wir jetzt auch schon in den ersten Verfahren.
Das Vorgehen für die europäische Nutzenbewertung ist dann genau abgestimmt und an die europäische Zulassung gekoppelt.
Also die Struktur ist so, es gibt erstmal sowas ganz Übergeordnetes. Es gibt eine Koordinierungsgruppe und es gibt dann so Untergruppen, die sich eben um Methoden oder auch um die Durchführung dieser Bewertungen kümmern. Also so wie man das grundsätzlich machen sollte. Und dann ist das so, dass die Bewertungen ausgewählt werden danach, wann sie zugelassen werden. Also es gibt jetzt einfach eine Zulassung oder einen Zulassungsantrag. Und wenn dieser Zulassungsantrag gestellt wird, dann beginnt auch das Verfahren der europäischen Bewertung, weil man einfach schon Vorbereitung machen muss. Und dann wird in der Koordinierungsgruppe, werden dann zwei Länder ausgewählt. Das ist ein führendes Land und ein zusätzlich arbeitendes Land, das nennt sich Assessor und Co-Assessor. Und das passiert einfach so, dass sich diese Länder, die das potenziell machen könnten, bewerben. Und dann wird nach einem Verfahren einfach ausgewählt. Also wir haben uns auf alle diese Bewertungen, die wir jetzt ja durchführen, das ist ja auf unserer Internetseite auch zu sehen, wo wir schon involviert sind, haben wir uns beworben und haben dann den Zuschlag bekommen.
Dass sich die einzelnen Institutionen bewerben, klingt ein bisschen nach Wettbewerb. Aber darum geht es eigentlich nicht.
Der Wettbewerb der HTA-Institutionen, na gut, der ist insofern da, als dass wir für die unterschiedlichen Bewertungen unterschiedliches Interesse haben. Und wenn es für einzelne Bewertungen sagen wir mal, entweder aus inhaltlichem Interesse oder aus dem Interesse, ich habe als Institution nur zu der und der Zeit, tatsächlich die Bewertung durchzuführen, weil meine Ressourcen anders gebunden sind, kann es schlicht und einfach passieren, dass sich für ein Zulassungsverfahren mehr Institutionen bewerben oder interessieren, so will ich es mal sagen. Und deswegen braucht man schlicht und einfach ein sogenanntes Bewerbungsverfahren, wo man das Interesse äußert und dann beschreibt, wie das Team aufgestellt ist und welche Expertise man hat. Das Ziel ist natürlich trotzdem, oder was heißt trotzdem, das Ziel ist, dass man möglichst breit über Europa diese Aufgaben auch streut, also dass viele Länder insgesamt daran beteiligt sind. Wir zum Beispiel gehen davon aus, dass wir nicht mehr als 20% der gesamten Bewertung überhaupt auch von unseren Kapazitäten machen können.
Für den Hersteller bedeutet die europäische Nutzenbewertung, dass er neben den Unterlagen für die Zulassung auch gleich ein Dossier für die Nutzenbewertung zusammenstellen und abgeben muss. Genau wie schon bei der nationalen Nutzenbewertung.
Es gibt einen Zulassungsantrag bei der Europäischen Zulassungsbehörde. Dann startet das Verfahren, Bewerbungsverfahren in dieser Koordinierungsgruppe. Dann gibt es erstmal eine Phase, wo die Fragen in Europa geklärt werden. Das, was ich eben beschrieben habe, ne? Frage Frankreich, Ungarn, Italien, Deutschland und andere Länder. Und dann irgendwann, wenn es soweit ist, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Zulassung erteilt wird, weil man die Zulassungsbehörde das alles geprüft hat, dann beginnt das eigentliche Bewertungsverfahren. Also auch dann reicht der Hersteller ein Dossier ein und die beiden Länder, Assessoren, Co-Assessoren, bewerten das Dossier und dann geht es in die Koordinierungsgruppe wieder zurück und dort wird dann das Ganze verabschiedet oder noch angepasst, wenn es noch Anpassungsbedarf gibt.
Aber welche Vorteile hat das jetzt für die Hersteller? Müssen Sie nur einmal Unterlagen für die Nutzenbewertung einreichen? Ist das Verfahren so verbindlich, dass damit alle Fragen erledigt sind und auf nationaler Ebene darauf kein Einfluss mehr möglich ist, obwohl die Anforderungen in den einzelnen Ländern doch so unterschiedlich sein können? Wird also künftig auf EU-Ebene entschieden, welche Arzneimittel in den Ländern verfügbar sind und auch von den Kassen bezahlt werden? Wie verbindlich ist die EU-HTA für die Länder?
Ja, also sagen wir mal so, wenn der Hersteller sich darauf einlässt, in seinem Dossier auch die verschiedenen Fragen alle zu adressieren, das werden wir jetzt ja in den ersten Verfahren sehen, ob das so ist, dann hat er prinzipiell erstmal die Ausgangssituation, dass er mit dieser einen europäischen Bewertung etwas hat, was in jedem Land berücksichtigt werden muss.
Das klingt im ersten Moment nach viel Einfluss der europäischen Ebene auf die nationale Ebene. Aber genau genommen ist das gar nicht so.
Ich sage jetzt ganz bewusst berücksichtigt werden muss, weil das in die Regulierung so eingebaut wurde, nämlich berücksichtigen und nicht, das alleine ist ausschlaggebend. Das war ganz interessant, dass bei dem ersten Aufschlag dieser Regulierung durch die EU-Kommission eine ganz andere Richtung noch verankert war, nämlich eine verpflichtende Übernahme der europäischen Bewertung in jedem Land. Das hat zu erheblichem Widerstand geführt der Länder, insbesondere auch von Deutschland. Ich glaube, dass die EU-Kommission das damals falsch eingeschätzt hat und, ich sage jetzt mal, übertrieben hat mit der Verbindlichkeit und man deswegen in eine solche Berücksichtigungsformulierung gegangen ist. Natürlich hat das trotzdem eine Bedeutung, ne? Also es ist klar, dass wir, egal ob wir das selbst erstellt haben, diese europäische Bewertung oder ob das von anderen Ländern erstellt wurde, das müssen und werden wir uns anschauen, wenn wir die nationale Bewertung an der Stelle machen. Und wenn die Daten alle enthalten sind, die wir für die nationale Bewertung brauchen, ja, dann brauchen wir auch keine neuen Daten dazu, die wir uns angucken, müssen höchstens nochmal einordnen, passt das denn jetzt genau auf die nationale Fragestellung? Aber das ist dann deutlich weniger Aufwand auch für uns. Wiederum nochmal unter der Voraussetzung, dass die Hersteller diese Fragen, die einzelnen nationalen, auch tatsächlich bearbeiten. Das ist nämlich noch offen.
Nicht nur die EU hatte da wohl zuerst andere Erwartungen. Auch die Hersteller hatten wohl gehofft, dass sie durch die EU-HTA leichter Zugang zum europäischen Markt haben werden und auch weniger Arbeit, weil sie eben nicht mehr für jedes einzelne Land Unterlagen und Ergebnisse vorlegen müssen.
Ich glaube tatsächlich, die haben eine andere Erwartung gehabt. Wir haben die Erwartung gehabt, dass es so ein sehr schmales Dossier und eine sehr schmale Bewertung gibt. Aber wie beschrieben, die Versorgungssituation in Europa ist nicht homogen. Und deswegen gibt es eben auch nicht nur eine europäische Frage und deswegen braucht man eben in der europäischen Bewertung mehr. Und natürlich ist unser Bestreben, das nicht so, ich sage jetzt mal, ausarten zu lassen, dass es auch nicht mehr machbar wird, weder für den Hersteller ein Dossier zu machen, noch für die Organisation die Bewertung zu machen. Weil wie will man 27 Fragestellungen in 3 Monaten bewerten? Das geht nicht. Aber auf eine Fragestellung zu kommen, ist einfach unrealistisch. Dazu ist Europa zu heterogen.
Stellt sich die Frage, wohin das alles führt. Steht am Ende, so nach einigen Jahren, die totale Vereinheitlichung des europäischen Arzneimittelmarktes? Die Unterschiede verschwinden mit der Zeit, überall herrscht der gleiche Standard, die gleiche Versorgung für Patientinnen und Patienten? In den osteuropäischen Ländern etwa ist die Versorgungslage teilweise deutlich schlechter als in vielen westlichen Staaten. Die europäische Nutzenbewertung könnte ein Weg sein, diese Unterschiede zu beseitigen.
Neue Arzneimittel, die einen echten Fortschritt für die Menschen bringen, weil sie das Leben verlängern, weil sie die Lebensqualität verbessern, weil sie vielleicht auch die erste wirklich gute Therapie für eine seltene Erkrankung sind, stehen in diesen Ländern erheblich seltener zur Verfügung, als sie in Deutschland zur Verfügung stehen. Und wenn man mit diesem Verfahren erreichen würde, dass in den Ländern, wo derzeit die Versorgungssituation nicht gut ist, dass diese Arzneimittel zukünftig verlässlich zur Verfügung stehen, dann wäre das ganz großartig. Nur, das ist leider nicht in dem Verfahren angelegt, dass zum Beispiel es eine Verpflichtung der Hersteller gibt, wenn es schon eine, sag ich mal, Verpflichtung einer gemeinsamen europäischen Bewertung gibt, könnte man sich auch vorstellen, es gibt eine Verpflichtung zu einer Markteinführung in allen europäischen Ländern und zwar zur Kaufkraft der einzelnen Länder, die ist ja unterschiedlich. Das gibt es leider nicht. Aber sag mal, wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das eigentlich, es geht eigentlich hier nicht primär um Deutschland. Wir haben fast alle Arzneimittel in der Versorgung. Bei uns geht es ja eher jetzt gerade um die Frage nochmal, steht eigentlich den Preisen, die die Arzneimittel kosten, also was aufgewendet werden muss, steht das jeweils einem Nutzen gegenüber, den diese Arzneimittel bringen? Also wir haben praktisch fast alle Arzneimittel in der Versorgung. Also die Hauptfrage der europäischen Bewertung ist eigentlich, oder der Entwicklungsbedarf ist, die Länder, wo die Arzneimittel mit wirklich nachgewiesenem Fortschritt nicht zur Verfügung stehen, das zu verbessern.
2025 startete die europäische Nutzenbewertung mit Arzneimitteln, die auch die europäische Zulassung beantragt haben. Doch es gibt natürlich noch andere medizinische Interventionen, die man auf diese Weise auf europäischer Ebene abhandeln könnte. In diesem Jahr wird die Bewertung von Medizinprodukten starten, allerdings noch deutlich eingeschränkt.
Es gibt noch einen zweiten Zweig bei der europäischen Nutzenbewertung. Das sind, um es mal so ganz allgemein zu sagen, Hochrisikomedizinprodukte. Also das können zum Beispiel bestimmte Herzkatheter oder sowas sein. Die haben aber insofern ein anderes Verfahren, dass es da nicht diesen zwangsläufigen Weg von es gibt ein neues Medizinprodukt, dann gibt es auch eine europäische Bewertung gibt, sondern da sucht die Koordinierungsgruppe sich aus, was sie gerne bewerten möchte. Es ist auch sehr, sehr eingeschränkt, dass nur wenige der neu zugelassenen Medizinprodukte tatsächlich unter diesen europäischen Rahmen überhaupt fallen können. Und wir gehen davon aus, dass eigentlich pro Jahr maximal 2 oder 3 Bewertungen von solchen Medizinprodukten zukünftig stattfinden werden.
Stellt sich die Frage angesichts der Unterschiede in den einzelnen Ländern, was eigentlich passiert, wenn man sich in der Bewertung uneinig ist? Gerade weil es eben nicht nur um den reinen Nutzen eines Medikaments oder Medizinproduktes geht.
Die Einigung, wenn man sich uneinig ist in einer gemeinsamen Bewertung, halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass es, und da gibt es auch Mechanismen, dass dann hinterher, weil das sind ja mehr als 2 Länder, hinterher bei in der Koordinierungsgruppe, wo alle Länder beteiligt sind und das dann ja auch verabschiedet werden soll, die abschließende Bewertung, die dann auch veröffentlicht wird, dass es da gegebenenfalls einzelne Länder sagen, aus unserer Perspektive ist das hier eine Überinterpretation oder wir folgen dieser Einschätzung nicht. Aus unserer Sicht ist diese Studie bezüglich der Vergleichstherapie dann doch nicht geeignet oder was auch immer dann die Situation sein kann. Und da gibt es den Mechanismus, dass dann so abweichende Meinungen auch angegeben werden können und dann Teil des Berichts werden. Also man wird später an dem Bericht sehen, ob einzelne Länder den Schlussfolgerungen des Berichtes gegebenenfalls auch widersprechen oder denen nicht folgen.
Auch das verhindert letztlich, dass die Bewertung zu einer Entscheidung auf EU-Ebene führt, die dann für ein Land verpflichtend wäre, ein Arzneimittel einzuführen. Die Vielfalt der Länder wird auch hier anerkannt.
Man muss so ein bisschen einschränkend sagen, dass, und auch das hat sich durch diese Diskussion des Entwurfs 2020 ergeben, und diese Frage, wie verbindlich ist eigentlich diese europäische Bewertung? Es ist ganz explizit nicht Gegenstand der Bewertung, eine abschließende Schlussfolgerung zu treffen. Also es wird nicht gesagt, dieses Arzneimittel ist ein Fortschritt, sondern es wird nur gesagt, in diesen Studien sieht man zu den Endpunkten 1, 2 und 3 diese und jene statistischen Ergebnisse.
2025 startete die Nutzenbewertung auf EU-Ebene. Nach und nach sollen jetzt andere Gruppen von Arzneimitteln mit eingeschlossen werden.
Wir haben jetzt gerade mit den onkologischen Arzneimitteln, also Krebsarzneimitteln, und dann gibt es noch so eine Spezialgruppe ATMPs, das sind so Gen- und Zelltherapien. Mit denen wird jetzt begonnen, dann kommen 2028 die Arzneimittel für seltene Erkrankungen, dann kommen 2030 alle anderen, so Diabetes, Herz- und Kreislauf und solche Arzneimittel. Und bis das Ganze dann für jedes neue Arzneimittel und nicht nur das, sondern auch für jedes neue Anwendungsgebiet eines neuen Arzneimittels, denn die bekommen ja in ihrem Lebenszyklus auch nochmal neue Anwendungsgebiete. Ne? Also sind zum Beispiel am Anfang für Typ 1 Diabetes zugelassen worden und 3 Jahre später wird ein Insulin für Typ 2 Diabetes zugelassen, sowas gibt's ja. Das kann bis zu 10 Jahre nach der Ersteinführung passieren, so ungefähr. Das heißt, wir werden bis ungefähr 2040 auch noch Verfahren haben, wo wir in Deutschland gar keine europäische Bewertung, sondern nur eine nationale Bewertung haben.
Es gehen also noch einige Jahre ins Land, bis das Verfahren der EU-HTAs sich vollends etabliert hat. Da gibt es durchaus noch Möglichkeiten, den Prozess anzupassen und zu verändern, vielleicht auch die Verbindlichkeit zu erhöhen. Aber erstmal muss sich niemand sorgen, dass mit der europäischen Nutzenbewertung die EU entscheidet, was in Deutschland an Medikamenten auf den Markt kommt und von den Krankenkassen bezahlt wird. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Das war der Eagle Podcast, der Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Empfehlt uns bitte weiter, gebt uns Sterne, wenn es euch gefallen hat, und abonniert uns, wo immer ihr auch Podcasts hört. Das war's für heute. Mein Name ist Markus Anhäuser. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.